Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie herzlich zum Humanistischen Magazin auf Bayern 2. Der Mensch ist ein merkwürdiges Wesen, oder nicht? Er kann zärtlich sein, hilfsbereit und solidarisch. Und dann wiederum ist der Mensch zu Grausamkeiten fähig, die uns immer wieder fassungslos machen. Wieso schwankt der Mensch zwischen diesen emotionalen Extremen? Eine Antwort darauf versucht der Turm der Sinne mit seinem diesjährigen wissenschaftlichen Symposium. Und aufgepasst, es geht um Gehirne zwischen Liebe und Krieg. Bevor wir dem Turm der Sinne einen Besuch abstatten, begrüßen wir aber Michael Bauer hier bei uns im Studio. Michael Bauer ist Vorstand des Humanistischen Verbands Bayern und hat soeben mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Diesseits, Arik Platzek, in Berlin, ein Buch mit dem Titel Gläserne Wände verfasst. Guten Morgen, Herr Bauer.
Guten Morgen.
Herr Bauer, wir kennen alle den Begriff der gläsernen Decke. Sie beschreibt den Umstand, dass auch sehr gut qualifizierte Frauen nur selten in Chefetagen aufsteigen. Mit der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt befassen Sie sich aber in dem Buch über gläserne Wände nicht, oder?
Nein, nicht direkt. Wir befassen uns mit der Benachteiligung nicht religiöser Menschen. Das ist aber ein ähnliches Phänomen, deswegen ist der Titel durchaus eine Anspielung an die gläsernen Decken, die wir ja aus den anderen Zusammenhängen kennen. Wir meinen damit das Phänomen, dass nicht religiöse Menschen zwar formal durchaus gleiche Rechte haben wie religiöse Menschen, aber dass sie nicht wirklich greifen können. Also sie haben die Rechte, aber sie können sie nicht wahrnehmen. Sie sind sozusagen wie hinter einer gläsernen Wand. Man kann sie betrachten, aber man kriegt sie trotzdem nicht.
Wie dramatisch ist denn diese Benachteiligung nicht religiöser Menschen in Deutschland?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich Bereiche, die nicht so bedeutend sind und andere, da ist es durchaus sehr relevant. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Klinikseelsorge. Ich denke, dass Menschen, die nicht religiös sind, dennoch in schweren Krisensituationen am Ende des Lebens, zum Beispiel bei schweren Diagnosen, so etwas brauchen wie einen seelischen Beistand. Da geht's um ganz eigene Sachen. Da geht's darum, wie man den Sinn des Lebens definiert, wie man mit schwersten Krisen umgeht. Das ist nicht nur eine Frage der Psychologie, das ist mehr. Da braucht man eben auch eine Vertrauensperson. Diese Vertrauensperson haben nicht religiöse Menschen, aber regelmäßig nicht. Religiöse Menschen haben die, nämlich die Krankenhausseelsorge, die oft von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Und da sagen wir, nicht religiöse Menschen haben die gleichen Rechte, sie haben die gleichen Bedürfnisse und deswegen muss es auch solche humanistischen Berater, humanistische Krankenhausseelsorge, wenn man so möchte, geben und sie muss natürlich entsprechend finanziert sein.
Das als ein Beispiel. Wie erklären Sie sich ganz allgemein diese Ungleichbehandlung? Im Grundgesetz steht ja eigentlich etwas ganz anderes.
Ich denke, dass es dafür zwei Gründe gibt. Der eine ist einfach der politische Unwillen. Oft ist es erforderlich, dass es politische Beschlüsse gibt, die eben den Weg zur Wahrnehmung dieser Rechte eröffnen. Wenn wir bei dem Beispiel der Krankenhausseelsorge bleiben, dann muss das ja irgendwie ins Werk gesetzt werden. Da braucht man eine Ausbildung, das Geld muss bereitgestellt werden und. Und da fehlt es eben oft an Willen. Da wird dann gesagt, weisen Sie uns doch mal nach, wer das haben will. Ja, wenn man gar nicht in die Lage kommt, die Leute zu fragen, dann kann man auch nicht nachweisen. Der zweite Grund, der ist komplexer. Da geht es darum, dass viele Bereiche dieses Rechtsgebietes kirchenförmig sind. Die kommen historisch aus der Behandlung der christlichen großen Kirchen und sind auf sie zugeschnitten. Humanistisch eingestellte Menschen sind aber nicht kirchlich. Da gibt's auch keine Taufen, die Mitgliedschaften herstellen und. Das ist alles nicht vorhanden. Und
wenn aber man mit dieser Es gibt Organisationen.
Es gibt Organisationen, die funktionieren aber ganz anders. Also wir leben auch der HVD von der Zustimmung, von der Wahrnehmung von Angeboten. Also wir machen Angebote und da gibt es Menschen, die sagen, das finden wir gut, das nehmen wir wahr, dem stimmen wir zu. Daraus folgt aber nicht unbedingt eine Mitgliedschaft. Also müssen die Kriterien andere sein, auch für die öffentliche Unterstützung. Die darf sich nicht an der Zahl der Mitglieder orientieren, sondern an der Zahl der Menschen, die zustimmen, die unsere Angebote haben wollen.
Gibt es einen konkreten Anlass, das Buch gerade jetzt zu veröffentlichen?
Der konkrete Anlass war letztlich ein Gespräch beim Bundesverfassungsgericht, das wir geführt haben. Da gab es eine Delegation aus den säkularen Verbänden, der habe ich auch angehört. Und in dem Gespräch mit den Verfassungsrichtern, auch mit dem Herrn Voskuhle, ist sehr deutlich geworden, dass auch das Verfassungsgericht diese Tatbestände, wie das dann juristisch heißt, durchaus erkennt. Und das Gericht hat uns ermutigt als HVD, in diesem Weg, also der Durchsetzung der Gleichbehandlung, weiter voranzugehen und diese Gleichbehandlung zu versuchen, auch praktisch zu realisieren.
Sie haben die Gleichbehandlung oder die Forderung der Gleichbehandlung durch das Bundesverfassungsgericht angesprochen. Gibt es weitere Ziele, die Sie mit diesem Buch verfolgen, oder geht es Ihnen nur um die Informationen?
Das geht zum einen darum, überhaupt es mal auszusprechen, was ist, und dem Ganzen eine Stimme zu geben. Also diese Tatbestände aufzuzählen, die ganzen Gebiete durchzugehen, von den Schulen über die Kindertagesstätten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Gesundheitswesen und. Und überall zu schauen, wo denn nicht religiöse Menschen nicht dieselben Rechte und Möglichkeiten haben, wie religiöse Menschen sie haben und teilweise ganz selbstverständlich auch in Anspruch nehmen. Wir haben daraus dann 31 Aufforderungen abgeleitet, was sich also ändern müsste, damit diese Gleichbehandlung hergestellt werden kann. Und wir haben die auch in so einem Katalog dann nochmal übersichtlich zusammengestellt. Das Zweite ist aber auch, dass es uns darum geht, ein Bewusstsein dafür zu wecken, wo Möglichkeiten eigentlich vorgesehen sind von unserer Rechtsordnung, aber sie nicht realisiert werden können. Das ist ja ein Problem. Also wenn eine Rechtsordnung einerseits sagt, ihr seid ja gleichbehandelt, ihr könnt alles machen, und andererseits wird das dann aber konterkariert und man kann überhaupt nichts machen. Das passt ja nicht zusammen.
Wir sind ja eigentlich ein säkulärer Staat. Also insofern wäre es jetzt von außen betrachtet oder für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, vollkommen normal, dass alle gleichberechtigt behandelt werden, auch nicht religiöse Menschen.
Ja, also das so wäre denkt man normal, sich, so sollte es ja auch sein.
Was kann man konkret tun, wenn man einen Fall von religiöser oder weltanschaulicher Diskriminierung beobachtet?
Da kann man sich auf der Webseite, die wir demnächst schalten werden, auf eine Datei eintragen, die wir vorgesehen haben, weil wir auch Fälle sammeln wollen von solchen Diskriminierungsfällen. Auch im Arbeitsrecht gibt es da ja manches, wenn man an die kirchlichen Arbeitgeber denkt. Und wir werden sehen, wie viele Fälle wir da zusammenbekommen, denn wie gesagt, uns geht's darum, diesen Bereich auch mal deutlich zu machen, die Fakten zusammenzutragen und auf den Missstand, aus unserer Sicht ist das ein Missstand, hinzuweisen und ihn transparent zu machen.
Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Buch Gläserne Wände wird Mitte September erscheinen und kann dann für 5 € beim Humanistischen Verband Bayern bestellt werden. Alle Informationen dazu gibt es dann auch auf der Internetseite www.gläserne-wende.de. Dort können, wie gerade im Gespräch erwähnt, über ein einfaches Formular auch Fälle weltanschaulicher Diskriminierung gemeldet werden. Wir kommen damit zu unseren Kurzmeldungen.
Nürnberg. Im Juli haben auch die ehrenamtlichen Schuldner-Coaches des Humanistischen Sozialwerks Bayern eine neue Broschüre veröffentlicht. Ihr Titel: Raus aus den Schulden, erste Hilfen aus der Krise. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene soll die Broschüre Ratgeber, Mutmacher und Orientierungshilfe in finanziellen Notlagen sein. Auf 16 Seiten erklären die Autorinnen und Autoren, wie verschuldete Menschen in wenigen Schritten Ordnung in ihre Finanzen bringen können. Bestellt werden kann die Broschüre kostenlos beim Humanistischen Sozialwerk Bayern, telefonisch oder per E-Mail an schuldnercoaching@hsw-bayern.de. Und wer die Broschüre gerne in elektronischer Form haben möchte, wird auf www.schuldnercoaching.de fündig. Fürth. 53 Jugendliche aus ganz Bayern haben Ende Juli ihre Jugendfeier begangen. Erstmals in der Geschichte des HVD Bayern fand die Feier dabei nicht in Nürnberg, sondern im benachbarten Fürth statt. Vor 700 Gästen in der ausverkauften Fürther Stadthalle machten die Jugendlichen den ersten symbolischen Schritt ins Erwachsenenalter. Begleitet wurden sie dabei vom Fürther Bundestagsabgeordneten Uwe Keckeritz und vom HVD-Präsident Helmut Fink. Der sagte in seiner Festrede: »Vertraut auf eure Fähigkeiten, bringt euch ein, überwindet Grenzen. Sei es bei den jungen Humanistinnen und Humanisten, sei es beim Turm der Sinne, im HVD oder an anderen Treffpunkten von Menschen und Ideen, die euch und uns alle weiterbringen.« Das nächste Jugendfeierprogramm startet im Januar 2016.
Wir bleiben in Fürth und kommen zum wissenschaftlichen Symposium des Turm der Sinne. Jedes Jahr veranstaltet das Hands-on Museum, betrieben von einer Tochtergesellschaft des HVD Bayern, ein solches Symposium, das sich ganz den Neurowissenschaften verschrieben hat, der Hirnforschung also.
Das Thema des diesjährigen Symposiums heißt Gehirne zwischen Liebe und Krieg. Ausgangspunkt ist eine im Grunde sehr alte Frage, nämlich: Ist der Mensch gut oder schlecht? Zärtlich oder aggressiv? Kooperativ oder konkurrierend? Die Antwort wäre wohl: Er ist das eine wie das andere, und auf dem Symposium versuchen namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zweierlei: zu erklären, warum das so ist und welche Folgen sich für unser Handeln aus diesen Erkenntnissen ergeben. Zu den anwesenden Spitzenforschern zählt zum Beispiel Gerhard Roth, ursprünglich ein promovierter Philosoph, der sich mittlerweile als Biologe und Hirnforscher einen Namen gemacht hat. Er wird ebenso sprechen wie Norbert Bischof, von dem Organisator Rainer Rosenzweig sagt:
Bei ihm fällt auf, dass er zwar ein sehr betagter Wissenschaftler ist, aber einer, der seine Präsentationen, die er vorführt, so professionell durchschaut und so gut aufeinander abstimmt, dass er eigentlich schon so ein bisschen zum Publikumsliebling geworden ist.
Wie in den Vorjahren hat Rainer Rosenzweig, der Geschäftsführer des Turm der Sinne, zusammen mit Helmut Fink, dem Präsidenten des HVD Bayern, das Thema des Symposiums ausgewählt. Kann deshalb auch erklären, warum. Zum einen wären da fast banale organisatorische Gründe, sagt Rosenzweig, hält das Thema Gehirne zwischen Liebe und Krieg aber auch aus humanistischer Perspektive für bedeutsam.
Seit bereits einem Jahr feilen Rosenzweig, Fink und das fast 20-köpfige Team des Turms der Sinne am Programm des Symposiums. Seit seinen Anfängen hat sich das Symposium zu einer festen Größe gemausert, zu einem Ereignis, das 2014 bereits 800 Gäste anlocken konnte. Das legt die Messlatte für alle kommenden Symposien natürlich höher, vereinfacht aber doch auch so manche Planung.
Also ich erlebe das sehr oft, dass ich sehr namhafte Referenten anspreche, die mir niemals antworten würden, aber wenn sie dann gesehen haben, wer denn schon alles bei uns war, dann ist das natürlich schon ein Türöffner, der uns es dann auch mal ermöglicht, dann andere prominente Referenten dafür zu gewinnen, sich dafür zu interessieren, dann auch zu uns zu kommen.
Es wird durchaus politisch werden, verspricht Rainer Rosenzweig. Erst recht auf der Abschlussveranstaltung des Symposiums. Dann nämlich, wenn es auf einer Podiumsdiskussion um die Zukunft der Menschlichkeit geht. Mit anderen Worten also um die Frage, wie eine menschliche und solidarische Gesellschaft eingerichtet werden kann und ob dies mit dem so einzigartigen neurologisch-biologischen Inventar des Menschen überhaupt möglich ist. Die Hoffnung Mensch hat kürzlich Michael Schmidt-Salomon artikuliert, der ebenfalls auf besagtem Abschlusspodium sitzen wird. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, lässt Rosenzweig bewusst offen. Versöhnliche und optimistische Aussagen über eine unbedingt glänzende Zukunft des Menschen wird es nicht geben.
Ja, wer sowas sucht, der ist dann vielleicht besser aufgehoben in irgendwelchen Sekten, die können sich dann selber feiern. Das ist nicht das, was wir verfolgen, sondern wir wollen tatsächlich eben den Stand der Wissenschaft darlegen. Wir wollen dann aber auch diese Erkenntnisse, die dann gewonnen sind, nicht überhöhen, sondern erstmal diskutieren, was das denn für die Gesellschaft bedeutet und was das dann vor allen Dingen dafür bedeutet, wie man denn eine menschliche Ordnung miteinander aufbaut. All das wird ein Thema sein.
Soweit Rainer Rosenzweig, der Geschäftsführer des Turm der Sinne. Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein sollten, das neurowissenschaftliche Symposium Gehirne zwischen Liebe und Krieg, Menschlichkeit im Zeitalter der Neurowissenschaften, findet statt vom 9. bis zum 11. Oktober in der Stadthalle Fürth. Es steht wie immer allen Interessierten offen. Der reguläre Eintrittspreis für 3 Tage beträgt 169 Euro, ermäßigt sind es 130 Euro. Alle Informationen zur Anmeldung und das vollständige Programm finden Sie unter www.turmdersinne.de. Nochmals erwähnen möchten wir an dieser Stelle auch das Buch Gläserne Wände, über das Sie sich ebenfalls im Internet unter www.gläserne-wände.de weiter informieren können. Das gedruckte Buch ist für 5 Euro beim HVD Bayern erhältlich. Wir sind damit auch schon am Ende unserer August-Sendung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie auch im Herbst wieder mit dabei sind, und zwar am 8. November um 6.30 Uhr.